Ich möchte gerne beten. Herr, tue bitte meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Möglicherweise haben es Januar 2015 manche mitbekommen. Es geschah ein Riesenaufruhr in Bremen. Ein Pastor hatte eine Predigt gehalten und die wurde Bundesgespräch. Nicht mal die Bild-Zeitung hat es ausgespart, auch viele andere Zeitungen nicht. Es gab nämlich reichlich Widerstand gegen diese Predigt. Gegen alles Mögliche. Angeblich jetzt nicht vor allem gegen den Inhalt im Kern, aber am Ende war es doch so. Der Mann hatte also im Grunde genommen, das war zwar nicht der Ausgangstest, aber über das erste Gebot gepredigt. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und hat er ausgemalt, dass deshalb für Christen es undenkbar ist, bei anderen Religionen in diesem Sinne mitzumachen, als dass man glaubensmäßig sich da irgendwie vermischt. Die Wortwahl dieser Predigt wäre jetzt nicht meine, kann ich dazu auch sagen. Wie man das so ausdrückt, ist ja dann immer eine Frage. Er hatte dann auch von Unsinn gesprochen, was andere Religionen da so teilweise machen und so. Aber was den Inhalt angeht, stimme ich mit dieser Predigt überein. Wie gesagt, die Frage, ob man das jetzt sagen muss und so sagen muss, manches und so. Aber interessant war, dass zum ersten Mal, soweit ich das mitbekommen habe jedenfalls, ein Stadtrat, die Bürgerschaft Bremen, sich gegen eine Predigt ausgesprochen hat. In einem Text. Wir haben da etwas verabschiedet gegen diese Predigt. Die Pfarrerschaft, also viele Kollegen von Olaf Latzel, haben dagegen protestiert. Ist schon verrückt. Ein überhaupt nicht christlich wirkender Redakteur, ich meine Berliner Morgenpost oder Berliner Tagesanzeiger, Harald Martenstein, schreibt auch in der Zeit immer so Kolumnen. Am Berliner Tagesspiegel ist es, habe ich sogar hier stehen. Der hatte sich dann dazu geäußert, dass es ihn doch sehr verwundert, dass die evangelische Kirche sich aufregt darüber, dass jemand über das erste Gebot predigt. Das sei doch für ihn sehr... Also er würde zwar wahrscheinlich in nichts mit Olaf Latzel übereinstimmen, also mit dem Pastor, aber es wäre doch interessant zum Thema Meinungsfreiheit, was für ein Wind sich da gibt, denn der hat jetzt in keinster Weise zu Gewalt aufgerufen, im Gegenteil, sogar zu Liebe zu Muslimen und so weiter. Aber und dann schreibt Harald Martenstein so darüber, dass Toleranz ja nicht bedeutet, dass man seine eigene Meinung, seine eigene Lebensführung oder seinen Glauben aufgibt. Ja, sondern dass man es aushält, dass andere Leute eben anders ticken. Und so weiter. Finde ich sehr treffende Worte. Wer das gerne haben möchte, ich kann es elektronisch oder so hier einfach geben. Das habe ich dann mir so kopiert bzw. Aufgehoben. Und er schreibt dann am Ende, man muss allerdings wahrscheinlich fast das Ganze so ein bisschen verfolgt haben, um das mitzukriegen. Ich bitte die evangelische Kirche und auch die Justiz deshalb um ein wenig Toleranz, nicht nur für Buddhisten, sondern auch für Christen. Die evangelische Kirche hat doch selber gewisse historische Wurzeln im Christentum. Auch wenn ihr die 10 Gebote heute peinlich sind und verboten gehören. Ein Nichtchrist, der ausdrücklich schreibt, er würde wahrscheinlich in nichts mit diesem Pfarrer übereinstimmen. Schon spannend, finde ich. Nun ist ja die Frage daran dabei, ob wir eigentlich uns an falsche Götter hängen, nicht vor allem die, was ist öffentlich dazu jetzt gesagt und geschrieben worden. Das ist ja gar nicht die Hauptfrage. Das war auch ein Wunsch, den ich in der ganzen Diskussion hatte, ob sich vielleicht jemand, der sich dazu äußert, selber mal fragen würde, was ist eigentlich dein Gott? Denn diese Frage stellt uns unser Bibeltext für heute. Ich muss euch gestehen, ich habe mich übernommen mit diesem Predigttext. Nicht nur, weil er mir zu sehr ans Herz geht, also nicht nur, erstens, weil er mir zuerst zu sehr ans Herz geht, aber das muss er und das darf er auch, dafür ist er da. Zweitens, weil er doch sehr umfangreich ist Und ich den Eindruck habe, wir müssen ihn trotzdem in gewissen Teilen jetzt gelesen haben. Und deshalb werde ich jetzt versuchen, simultan zu kürzen, während ich vorlese, und wünsche mir, dass es gelingt, und mache hinterher nur noch ein paar Anmerkungen. Und ich muss viele Fragen offen lassen. Es tut mir leid, ihr dürft mich gerne, wir essen ja noch gemeinsam, ihr dürft mich dann gerne bestürmen mit allen Fragen. Ich habe natürlich darüber gearbeitet, ich kann jetzt nur vieles davon gar nicht preisgeben. Aber es macht auch keinen Sinn, das auseinanderzureißen. Insofern mussten wir das jetzt. Wir sind ja in der Predigtreihe Gott rettet Menschen über das Volk Israel. Und da kommen wir jetzt an die Stelle, wo, oder wir waren bei der Stelle, wo Gott seinem Volk die Gebote gegeben hat. Nicht nur die 10 Gebote, sondern auch lauter andere Gesetze. Und am Ende kommt es dann so. Genau. Das Thema heute, zum Thema, an welchen Gott hängen wir uns eigentlich. Für Gott gibt es keinen Ersatz. So, jetzt Predigtext. Und als der Herr mit Mose zu Ende geredet hatte, das ging also 40 Tage und Nächte, auf dem Berg Sinai, gab er ihm die beiden Tafeln des Gesetzes. Die waren aus Stein und beschrieben von dem Finger Gottes. Sehr menschlich ausgedrückt, also Gott selbst ist der Autor dieser Dinge. Und die Tafeln, auf die die Gebote stehen, kommen von ihm selbst. Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb, 40 Tage und 40 Nächte, ne? Und nicht wieder von dem Berge herabkam, sammelte es sich gegen Aaron, der Bruder von Mose, der sozusagen zu Hause geblieben war beim Volk, und sprach zu ihm: Auf, mache uns Götter, die vor uns hergehen. Ich habe jetzt hier den Bibeltext nicht geändert. Luther 2017 übersetzt jetzt Götter, weil im Hebräischen die Mehrzahl steht. Es ist aber, wir werden es gleich im Textzusammenhang auch merken, nicht die Rede von vielen Göttern. Es wird nämlich nur ein Kalb gleich gemacht. Sondern Elohim, also die Mehrzahl bedeutet im Alten Testament einfach den Ausdruck für Gott. Man weiß nicht genau warum. Die hebräischen Ausleger meinten dann vielleicht auch, weil er eben einfach die Gesamtheit aller Götter in sich ja beinhaltet und so weiter. Aber das muss offen bleiben. Luther 84 stand noch, das ist dein Gott und ich schließe mich dieser Übersetzung an. Nach allem, was ich davon verstehe, ich finde es nicht gut, dass man hier Götter draus gemacht hat. Ich wollte nur den Text nicht verhohnepiepeln. Also mache uns einen Gott, der vor uns hergeht. Denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Aaron sprach zu ihnen: Reißt ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie zu mir. Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron. Und er nahm sie von ihren Händen und formte das Gold und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen: Das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Jetzt macht Aaron einen Altar und ruft ein Fest aus für Yahweh, versucht wahrscheinlich noch zu retten, was zu retten ist. Und dann stehen sie da am frühen Morgen auf und opfern und so weiter und machen da ein fröhliches Fest zu Ehren dieses Gottes. Inzwischen wieder auf dem Berge Sinai. Der Herr sprach aber zu Mose: Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Wege gewichen, den ich ihnen geboten habe. Und erzählt jetzt von dem goldenen Kalb. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe dies Volk gesehen und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie verzehre. Dafür will ich dich zum großen Volk machen. Mose wollte den Herrn, seinen Gott, besänftigen und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilgte sie von dem Erdboden? Kehre dich ab von deinem glühenden Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Und jetzt erinnert er ihn noch daran, dass er doch Abraham, Isaak und Israel das Versprechen gegeben hat, dass zahlreiche Nachkommen in diesem Land leben werden. Da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk angedroht hatte. Mose wandte sich und stieg vom Berge und hatte die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand. Die waren beschrieben auf beiden Seiten, vorn und hinten waren sie beschrieben. Und Gott hatte sie selbst gemacht. Und die Schrift war Gottes Schrift, eingegraben in die Tafeln. Dann gibt es ein Gespräch zwischen Josua, der mit hochgekommen war, der Diener von Mose. Und dann kommen sie unten an. Als Mose aber nahe zum Lager kam und das Kalb und das Tanzen sah, entbrannte sein Zorn. Und er warf die Tafeln aus der Hand und zerbrach sie unten am Berge und nahm das Kalb, das sie gemacht hatten, und verbrannte es im Feuer, zerschmolz es also, und zermalmte es zu Pulver und streute es aufs Wasser und gab es den Israeliten zu trinken. Und er sprach zu Aaron: Was hat dir dies Volk getan, dass du eine so große Sünde über sie gebracht hast? Aaron sprach: Mein Herr, lasse seinen Zorn nicht entbrennen. Du weißt, dass dies Volk böse ist. Sie sprachen zu mir: Mache uns Götter, also mache uns einen Gott, der vor uns hergeht, und so weiter. Ich sprach zu ihnen: Wer Gold hat, der reiße es ab und gebe es mir. Und ich warf es ins Feuer, und daraus ist dieses Kalb geworden. Als nun Mose sah, dass das Volk zuchtlos geworden war, denn Aaron hatte sie zuchtlos werden lassen zum Gespött ihrer Widersacher, trat Mose in das Tor des Lagers und rief: Herr zu mir, wer dem Herrn angehört. Da sammelten sich zu ihm alle Söhne Levi. Das waren ja die, die Gottesdienst immer taten am Zelt. Und er sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels. Ein jeder gürte sein Schwert um die Lenden und gehe durch das Lager hin und her von einem Tor zum anderen und erschlage seinen Bruder, Freund und Nächsten. Die Söhne Levi taten, wie ihnen Mose gesagt hatte. Und es fielen an jenem Tage vom Volk 3000 Mann. Am nächsten Morgen sprach Mose zum Volk: Ihr habt eine große Sünde getan. Nun will ich hinaufsteigen zu dem Herrn, ob ich vielleicht Sühne erwirken kann für eure Sünde. Als nun Mose wieder zu dem Herrn kam, sprach er: Ach, das Volk hat eine große Sünde getan und sie haben sich einen Gott von Gold gemacht. Vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn nicht, dann tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Der Herr sprach zu Mose: Ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir gesündigt hat. So geh nun hin und führe das Volk, wohin ich dir gesagt habe. Siehe, mein Engel soll vor dir hergehen. Ich werde aber ihre Sünde heimsuchen, wenn meine Zeit heimzusuchen gekommen ist. Und der Herr schlug das Volk, weil sie sich das Kalb gemacht hatten, das Aaron angefertigt hatte. Und dann spricht er zu Mose: So, nun geht bitte los. Ich sende meinen Engel vor dir her, der wird die Völker vertreiben, aber ich gehe nicht mit hinauf, denn das Volk ist ein halsstarriges Volk. Ich würde dich sonst unterwegs verzehren. Soweit. Lassen wir es dabei. Ach so, oh, jetzt habe ich schon wieder was. Na gut. Also, für Gott gibt es keinen Ersatz. In vier Anmerkungen möchte ich kurz machen, unter folgender Gliederung: Gottes Verborgenheit aushalten, Gottes Herz schlagen hören, Gottes Ehre suchen und Gottes Liebe teilen. Gottes Verborgenheit aushalten. Es ist verrückt, was da geschieht. Da hat das Volk doch gerade Gott persönlich erlebt. Gott hat ihnen etwas aufgeschrieben. 10 Gebote, wenn man es so mal darauf reduzieren will. Und in 0, nichts ist das 1. bis 3. Gebot hops. Unwichtig. Leider nicht zu leben. Tut uns leid, Gott. Verrückt ist ja, dass das, was wir sonst so Götzendienst nennen, also dass man einem fremden Gott dient, der gar nicht wirklich Gott ist, dass das offensichtlich gar nicht mal aus dem Wunsch entspringt: Ach, ich hätte gerne einen anderen Gott. Das mag ja heute sein, da sucht man sich so aus: Ach, das gefällt mir nicht so. Dann nehme ich lieber den da. Oder von dem ein bisschen und von dem ein bisschen. Die Möglichkeit hatten die Israeliten ja gar nicht. Die wussten, dass es nur Gott gibt. Aber sie waren unsicher geworden. 40 Tage und 40 Nächte schon war Mose weg. Der Bote Gottes ist weg, der uns immer geführt hat. Ja, wir sitzen hier nur noch dumm rum. Ja, ist hier nicht irgendwas schiefgegangen? Ja, da stimmt doch irgendwas nicht. Wir brauchen doch mal was, was wir greifen können. Wir brauchen doch mal was, was wir sehen können. Es kann doch nicht sein, dass Gott da irgendwo ist und wir wissen nicht so genau, wie er ist. Und doch, machen wir uns doch selber ein. Ist doch viel leichter. Ja, das wäre so, deswegen habe ich es jetzt auch so gelesen. Wir kennen das ja. Würden wir nicht die Stellen am liebsten weglassen, in denen steht, dass Gott jetzt sein Volk schlug und dass Mose da die Leviten durchs Lager gehen lässt und links und rechts um sich schlagen und so weiter? So kann doch Gott nicht sein. Nö, dann ist er eben nicht so. Machen wir uns den eben einfach anders. Nö, ist ja kein Problem. Wen interessiert's? Da wir Gott sowieso so nicht haben wollen, braucht es ihn ja auch nicht zu interessieren. So offen wird das ja keiner sagen. Das Problem entsteht ja für uns an einer ganz anderen Stelle noch. Du betest vielleicht schon so lange und immer noch ist nichts passiert. Du hast dir das so vorgestellt, da gibst du Gott dein Leben in die Hand. Und das war auch total klasse. Aber im Laufe der Jahre ist das so komisch geworden. Die Dinge laufen überhaupt nicht, wie du dachtest. Das ist alles so schwierig jetzt mittlerweile. Das Leben ist gar nicht einfach nur schön. Vielleicht ist es auch gar nicht schön gerade. Hat Gott dich nicht dann doch übersehen, wenn es ihn überhaupt gibt? Wenn Gott da wäre, dann dürfte das doch so nicht gelaufen sein. Das kann es doch nicht geben. Ich kann dann nicht so krank werden oder mein Kind oder mein Bruder. Es kann in der Welt nicht so aussehen dann, wie es jetzt aussieht, wenn es Gott geben würde. Es müsste doch dann in meinem Leben anders sein. Und man kann in diesem Text gar nicht raushören, wie Gott in dein Herz guckt und mitfühlt. Meinen wir, dass Gott das Volk einen einzigen Augenblick aus dem Auge gelassen hat, als Mose weg war? Das Volk hat nur nichts davon gemerkt. Und jetzt wollen sie gerne wieder einen, der sichtbar führt. Das mit dem Mose war schon ganz gut. Hat zwar am Ende keiner auf ihn gehört. Ja, ständig nicht, aber das war ganz gut eigentlich so. Das passte uns so. Einer, der sagt, da und so. Jetzt ist er weg, jetzt brauchen wir ja irgendeinen Ersatz dafür. Kurzerhand wird das aber dann zum Gottesersatz. Das ist schon verrückt, finde ich. Gott hatte extra gesagt, Leute, macht euch keine Bilder, die ihr dann anbetet. Nicht, weil Gott irgendwas gegen Bilder hat. Als ob es überhaupt keine Bilder geben dürfte, das war gar nicht gemeint. Es ging darum, dass Gott schon wusste, wenn man irgendwie versucht, Gott abzubilden, dann kommt dabei raus, dass man am Ende sich dann einen anderen Gott auch vorstellt und sich diesem hingibt. Denn der lebendige Gott ist nun mal nicht sichtbar. Der ist einfach nicht sichtbar. Der lebendige Gott ist auch nicht insofern greifbar, als dass wir ihn im Griff haben könnten. Das ist ja die große Versuchung. Das war ja zunächst auch eine Versuchung für Aaron. Das Volk will was Greifbares. Ja, Mensch, dann gebe ich ihnen doch was. Dann mögen sie mich weiter als Leiter. Die müssen mich ja auch gut finden, wenn ich sie führen soll. Ja, ich bin jetzt ja hier der Chef und wenn die Leute mich nicht mehr mögen, wie soll denn das dann klappen? Ja, und dann macht er ihnen einen schönen Kalb. Nachher tut er dann so, als sei das da so draus geworden, rein zufällig. Nee, der hat eine Form genommen und hat das da eingegossen. Nee, das war voller Absicht. Aber nachher, ach, und das Volk ist ja so böse und so. Ja, weil er Schiss hat vor dem Volk. Da steht nicht mal, dass sie groß gedroht haben. Wahrscheinlich hat er ja auch Angst. Es kann aber auch die Angst drin gesteckt haben, die mögen mich sonst nicht mehr. Was für eine große Gefahr unter Leitern in Gemeinden. Ich sage, was die Leute hören wollen. Das würde ich so offen nie zugeben, aber man muss ja auch nicht alles so krass ausdrücken. Nicht? Man muss das ja auch nicht so sagen, dass die Leute sich gleich aufregen. Finde ich ja so ehrlich. Bei der Auslegung zum Römerbrief hat der Evangelist Klaus Vollmer mal gesagt, und wenn Sie das jetzt aufregt und Sie heute Nacht nicht schlafen können, dann nehmen Sie bitte mal keine Schlaftablette. Es gibt Dinge, die uns aufregen müssen, ihr Lieben. Ansonsten stimmt was nicht mit uns. Und es stimmt erst dann wieder, wenn wir mit dieser Aufregung mal umgegangen sind. Aber die Versuchung ist groß, nur zu sagen, was gut gefunden wird. Da macht er ihnen kurzerhand einen Gott, den sie in der Hand haben. Anstatt sie zu dem Gott zu führen, der sie in der Hand hat. Ja? Den haben wir in der Hand. Der lebendige Gott hat aber uns in der Hand. Die Frage ist, zu welchem Gott wir gehen. Es wurde ja nicht nur dem christlichen Glauben, aber vor allem denen vorgeworfen, dass Gott sowieso nur etwas sei, was der Mensch sich an den Himmel denkt. So nach dem Motto, er hätte so gern einen, der auf ihn aufpasst und so, und dann tut er mal so, als ob es den gäbe. Die sogenannte Projektion an den Himmel. Ja, das ist so. Gott ist nur eine Projektion an den Himmel, die der Mensch sich ausgedacht hat. Der Gott, den wir uns ausdenken und selber machen, der ist nur eine Projektion an den Himmel. Das stimmt. Deswegen glaubt an den ja auch kaum einer. Ja, ich sage jetzt mal im Ernst was, du glaubst ja nicht mal selber an den. Du nimmst den ja nicht mal selber ernst, den du dir an den Himmel gemacht hast. Selber. Das ist ja das Verrückte. Und ich weigere mich zum Beispiel an einen Gott zu glauben, den ich verstehen kann. Bei dem ich weiß, warum er die Dinge tut, alle. An so einen Gott kann ich nicht glauben, weil der nicht größer ist als ich. Den kann ich nicht gebrauchen. Ich werde schon selber mit dem Leben nicht fertig. Was soll ich denn einen, der noch so wenig damit fertig wird? Ich brauche einen, der größer ist, kann ich dir nur sagen. Und deshalb finde ich langsam nach 25 Jahren Christsein Frieden darin, dass Gott weiß, wie die Dinge zu laufen haben und nicht ich. Jetzt ist er schon 25 Jahre mit mir am Kämpfen und immer noch habe ich es nicht begriffen, aber so langsam dämmert es mir. Das ist das Erste. Gottes Verborgenheit aushalten. Gottes Herz schlagen hören als Zweites. Und jetzt spürt man die Entfremdung, die eingetreten ist, schon aus den Worten. Gehen. Dein Volk, sagt Gott zu Mose, vorher war es immer mein Volk. Mose sollte das Volk Gottes doch aus dem Land führen. Und er wollte es retten, hatte Gott gesagt. Ich werde es retten, du musst dich da gar nicht so groß anstrengen und so. Plötzlich ist das das Volk von Mose. Und Mose soll es aus Ägypten geführt haben. Du hast es aus Ägyptenland geführt. Da merkt man, wie Gott auf Distanz geht. Boah. Wie gut, dass Gott, dass Mose längst gemerkt hat, wo Gottes Herz liegt und in welchem Takt. Wie gut. Wie kann man das merken? Durch ständigen Kontakt mit Gott im Gebet und im Bibellesen. Das geht nicht automatisch, als ob man nur irgendwie die Worte runterrappeln braucht, sondern wer, und das möchte ich so sagen, wer ernsthaft Gott bittet, sich ihm mitzuteilen, und sich dann Zeit und Raum, Aufmerksamkeit und Konzentration nimmt, hinzuhören, der wird Gottes Herzschlag feststellen und erkennen können. Es scheint, als ob Mose der Einzige war, bei dem es damals so noch ging. Wir können nur selber heute den Sonntag nutzen und Gott zu fragen, sag mal, bin ich eigentlich an deinem Herzschlag dran oder schlägt längst nur noch mein Herz in mir? Weil ich mir die Ohren zuhalte und dann hört man nur noch sein eigenes Herz, ihr Lieben. Kann man ja mal machen. Ja, ich finde das ein tolles Bild. Ich halte mir die Ohren zu, ich will nichts mehr aufnehmen von Gott, dann höre ich nur noch mich selber. Dann werde ich krank, ich werde dann immer krank. Also nicht zwangsläufig körperlich, aber seelisch. Und dann will Gott dieses Volk vernichten. Und dann macht Mose ein Riesenangebot, das muss man sich ja mal vorstellen. Geh mal zur Seite. Ja, allein das Bild. Offensichtlich steht Mose noch im Weg, sonst hätte Gott das längst gemacht. Lass mich, sagt Gott, lass mich. Halt mich bitte nicht mehr zurück, als ob er schon geahnt hat, was kommt. Ja, geh mal zur Seite, ich mache das Volk mal jetzt weg und aus dir mache ich ein neues. Ach Mensch, ey, da wäre man doch jetzt ohne noch lange das Volk erst ins Land zu führen, doch gleich zum König geworden da und das wäre es doch gewesen. Aber Mose weiß, wo Gottes Herz schlägt. Mein Herz hätte jetzt vielleicht höher geschlagen. Mensch, Matthias, da bemühst du dich schon jahrzehntelang, irgendwie mal zur Anerkennung zu kommen. Jetzt ist die Gelegenheit. Du. Ja Mensch, wenn einer auf uns aufmerksam wird, das merkst du doch schon beim Verliebtsein. Oder wenn du mal irgendwo geehrt wirst, ja da pocht doch das Herz. Dong, 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 warum pocht das eigentlich so? Und Mose sagt, ja du kannst ruhig pochen, wie du willst. Du interessierst mich gerade nicht. Der da oben interessiert mich. Und dann sagt der Gott, weißt du, das fällt doch auf dich zurück. Die Leute werden noch sagen, du wolltest dieses Volk umbringen. Du hast es nicht geschafft, es ins Land zu bringen. Du bist nachher der Dumme. Und ich weiß doch, wie dir dieses Volk am Herzen liegt. Deswegen verwendet er sich bei Gott für dieses Volk. Und erinnert Gott an sein Versprechen. Und, ihr Lieben, Gott ändert sein Vorhaben. Gottes Wesen ändert sich nicht. Ich behaupte auch, sein Wille ändert sich nicht. Aber Gott geht mit uns auf einer Ebene um, so möchte ich das kurz erklären, nur auf einer Ebene um, die wir verstehen können. Deswegen wird er in der Bibel immer so menschlich geschildert, obwohl er ja mit uns Menschen nun überhaupt nicht zu vergleichen ist. Und nun wird hier deutlich, dass das, was Mose sagt, ihr hättet eigentlich am Mittwoch im Bibelgespräch sein müssen. Da ging das auch schon darum. Jetzt kommt ihr halt an der Stelle zu kurz, weil ihr nicht da wart. Sag ich jetzt mal. Jetzt lässt Gott sich bewegen davon, was ein Mann sagt. Über eine Million von Menschen. Das sagt Gott doch tatsächlich. Okay, hast recht. Machen wir anders. Das gibt's. Weil Mose weiß, wo Gottes Herz schlägt und dass Gott das eigentlich sowieso will, dieses Volk halten. Der hat doch das nicht umsonst aus Ägypten gerettet. Der hat dich doch nicht umsonst angesprochen, um dich dann wieder aufzugeben, nur weil es gerade mit dir nicht klappt. Und weil du immer einen steifen Nacken hast, der sich nicht drehen lassen will, wo Gott hin möchte, sondern der immer nur den eigenen Weg kennt. Halsstarrig. Ja, ich verzweifle an mir, ihr Lieben. Es ist nicht auszuhalten. Gott hat neulich gesagt, ich bin furchtbar. Du kannst das doch mit mir nicht aushalten. Tja, sagt er, doch, das geht. Gott ist keiner, dem es um seine Ehre geht, auch wenn Mose ihn hier an der Ehre packt, sondern Gott lässt sich von Mose bewegen. Das ist das Zweite, Gottes Herzschlag hören. Gottes Ehre suchen kommt als Drittes. Und so kann ich nur jetzt diesen ganzen Zusammenhang, auch wo das Misstrauen gegen Gott, was die Bibel ja Sünde nennt, und das ganze Furchtbare, was daraus passiert, wo Gott das jetzt exemplarisch sozusagen nur an einigen richtet, und deutlich macht, Leute, da führt es euch hin. Da kommt ihr hin, wenn ihr eurem eigenen Herz mehr glaubt als mir. Es ist mit der Sünde keine Leichtigkeit. Du weißt möglicherweise von Dingen in deinem Leben, die da nicht hingehören. Dann nimm es nicht auf die leichte Schulter. Sondern lass Gott die Ehre zuteil werden, dass du zugibst, jawohl, das ist falsch. Es mag sein, dass man lange mit Dingen kämpft. Vielleicht kämpft mancher mit manchen ein Leben lang. Die Frage ist, ob man sich das zurecht erklärt und sagt, ach, ist ja eigentlich auch ganz gut, so schlimm ist es ja alles nicht. Oder ob man sagt, jawohl, das gehört da nicht hin, Herr, und es tut mir leid, auch wenn ich heute schon wiederkomme. Wieso, sagt Gott, warst du gestern auch schon da? In diesem Sinne bin ich vergesslich. Und Mose sucht jetzt Gottes Ehre, indem er dem Volk zeigt, Leute, so nicht. Er zeigt, wohin das Misstrauen gegen Gott führt. Zu Tod und Verderben für uns Menschen. Wir kratzen doch Gott nicht irgendwo dran. Und Mose zeigt nicht Lebensumstände und Krankheiten und Feinde oder wer auch immer, irgendwelche Menschen, Könige, Machthaber sind zu fürchten. Gott ist der Einzige, der zu fürchten ist. Und fürchten ist hier, wenn man sich gegen ihn wendet, auch als Angst zu verstehen. Aber vor allem ist die Frage, was ist die bestimmende Macht in deinem Leben? Die entscheidende Wirklichkeit. Ist es die Lage, in der du steckst? Sind es die unerfüllten Wünsche, denen du hinterher jagst und an denen du jetzt schon verzweifelt bist? Ist es die Angst, die dich lähmt, wovor auch immer? Oder ist es dein lebendiger Gott, den du nicht in der Hand hast, aber der dich in der Hand hat? Deshalb erkenne deine Verirrung und verlasse falsche Wege. Und dann entdeckst du, wie Gott sich dir in Liebe immer schon zugewendet hat und bekommst den Wunsch, als Viertes Gottes Liebe zu teilen. Und es sind hier, wie ich schon sagte, ja atemberaubende Dinge zu vermerken in diesem Bericht. Also wer da jetzt nicht heute noch Gesprächsbedarf drüber hat, der weiß ich auch nicht, was wir noch lesen sollen in der Bibel. Ich drücke das jetzt immer mal so krass aus, aber das darf uns wirklich mal bewegen. Und jetzt geht Mose zum Volk und sagt, ich versuche jetzt mal, ob ich das bei Gott wieder ausgleichen kann, was ihr da angerichtet habt. Und dann geht er zu Gott. Ja, Mose wäre längst aus dem Schneider gewesen. Gott hat gesagt, geh zur Seite, mit dir fange ich neu an. Jetzt geht Mose zu Gott für dieses Volk und sagt, so, jetzt habe ich das bei denen einigermaßen irgendwie gerade wieder hingekriegt. Jetzt müssen wir das noch klären. Kannst du nicht? Das ist wirklich bescheuert, was sie gemacht haben. Es ist so richtig furchtbar. Aber vergib ihnen das doch bitte. Wenn nicht, dann streiche mich doch aus dem Buch, das du geschrieben hast, ihr Lieben. Und das ist das Entscheidende, dieses Buch. Da ist jetzt noch nicht die Rede von dem Buch, das im Himmel nachher aufgetan wird, von dem Buch des Lebens. Ich vermute aber, es geht schon darum, ohne dass Mose vielleicht davon weiß. Aber es geht hier darum, dass jemand zu Gott gehört. Da sagt Mose, sonst will ich lieber nicht mehr zu dir gehören. Lass doch bitte dieses Volk am Leben. Vergib ihnen doch bitte. Der Apostel Paulus hat das mal gesagt. Ich wünschte, wenn es denn ginge, dass lieber ich von Gott getrennt und ins Verderben wandern würde als mein Volk. Ich vermute, das hat er hiervon, dass ihm das so ins Herz gekommen ist. Und dann sagt Jahweh zu ihm, so ist ja eigentlich da, wo überall Herr groß geschrieben ist, zu übersetzen, ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir gesündigt hat. Also ich werde jetzt nicht die Schuld dieses Volkes auf dich kommen lassen. Aber na gut, weil du dich so verwendest, geht mal wieder los. Ihr kriegt immerhin meinen Engel vor euch her. Da wird Mose dann beim nächsten Mal, werden wir das dann haben, noch mit ihm drüber sprechen, ob das denn ausreicht. Das wird schon spannend. So. Und er sagt, aber ich werde natürlich das Volk noch merken lassen müssen, was los ist. Mose hängt sich für sein Volk rein, wie ein Priester. Er steht vor Gott für die Menschen und tritt für sie ein. Und er steht vor den Menschen für Gott und versucht, das Volk wieder mit Gott zu verbinden. Und das ist bei einem Menschen, der Gottes Liebe kennengelernt hat, das Lebenselement, ihr Lieben. Es geht jetzt nicht mehr um mich. Vor allem, denn um mich kümmert sich ja Gott. Mose hat offensichtlich keine Angst, hier in irgendeiner Weise zu kurz zu kommen. Der rennt von hier nach da, von Pontius zu Pilatus, nee, Quatsch, sondern vom Gott zum Volk und vom Volk zu Gott. Rauf und wieder runter, vom Berg und wieder runter und wieder rauf. Ne? Nur weil die so einen Quatsch machen. Da hätte man ja sagen können, schon aus konditionellen Gründen kann ich jetzt nichts mehr für euch tun. Ja, aber das macht er. Der hechelt sich mit seinem Leben für diese Menschen ab, ihr Lieben. Wofür hechelst du dich eigentlich ab in deinem Leben? Das ist am Ende auch die entscheidende Frage, mit der wir gehen. Martin Luther hat das so treffend ausgedrückt in seiner Auslegung des ersten Gebots. Was heißt es eigentlich, einen Gott zu haben? Ein Gott heißt etwas, von dem man alles Gute erhoffen und zu dem man in allen Nöten seine Zuflucht nehmen soll. Alles Gute erhoffen, alles Gute und in allen Nöten Zuflucht nehmen. Einen Gott haben heißt also nichts anderes, als ihm von Herzen vertrauen und glauben. Wie ich oft gesagt habe, dass allein das Vertrauen und Glauben des Herzens etwas sowohl zu einem Gott als auch zu einem Abgott macht. Dieses Gebot will so viel gesagt haben, sagt Luther, sieh zu und lasse mich allein deinen Gott sein und suche ja keinen anderen. Was dir mangelt an Gutem, das erhoffe von mir und suche bei mir. Und wenn du Unglück und Not zu leiden hast, so kriech und halt dich zu mir. So ist das erste Gebot eigentlich das Flehen Gottes an uns Menschen. Ich will dir genug geben und aus aller Not helfen. Lass nur dein Herz an keinem anderen hangen, noch ruhen. Das darfst du mitnehmen. Gott kämpft um dich und du darfst dich zu jemandem machen lassen, der um die Herzen anderer Menschen kämpft. Folgende Fragen können dir helfen, dabei zu entdecken, was dein Gott ist. Es sind nur Vorschläge, man darf darüber auch gerne streiten. Ich habe neulich schon mal eine gestellt, die fiel als erstes an und dann noch ein paar andere. Wer das gerne mitnehmen möchte, heute vielleicht zum Bedenken, nicht weil ich das so gut finde, was ich geschrieben habe, sondern weil es vielleicht irgendwem helfen könnte. Ich habe das hier auf kleine Zettel gemacht, die liegen da vorne, falls das jemand haben möchte. Du betrittst einen Raum mit lauter fremden Menschen. Stell dir nur mal vor, was gibt dir Sicherheit und Mut, dass du diesen Menschen mutig und offen begegnen kannst? Das wäre eine Frage für dich. Dass du genauso wertvoll bist wie diese Menschen. Was vermittelt dir den Eindruck? Jetzt, wenn du keine Sicherheit sonst mehr hast. Ich stelle die Fragen schneller, als man es dürfte, aber du kannst sie gerne mitnehmen, wenn es dich anschließt. Vielleicht treffe ich etwas, was dich bewegt. Woran denkst du als erstes beim Aufwachen und als letztes, bevor du einschläfst? Könnte sein, dass das dein Gott ist. Auch wenn es die Sorgen sind. Man kann auch Sorgen, auch Ängste zu seinem Gott machen. Ja klar, alles kann Gott unser Gott werden. Oder anders gefragt, wofür lohnt es sich eigentlich, morgens aufzustehen aus dem Bett? Was an diesem Tag könnte dir den Eindruck vermitteln, Mensch, hoch, es lohnt sich heute den Tag zu erleben. Oder womit verbringst du am meisten Zeit? Und noch wichtiger, was ist dabei eigentlich dein Ziel damit? Anders gefragt, worauf kannst du in deinem Leben nicht verzichten? Das könnte dein Gott sein. Oder worauf sind im Laufe deines Tages deine Gedanken am stärksten ausgerichtet? Oder auch, wofür lohnt es sich, dein Leben einzusetzen? Gott jedenfalls hat sein Leben für dich eingesetzt. Als Jesus Christus am Kreuz das ausgehalten hat, was dieses Volk hätte aushalten müssen, was du hättest aushalten müssen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hänge an unserer Stelle zwischen Gott und Mensch und zwischen Mensch und Gott und hat alles gut gemacht, wenn du es doch glaubst. Es gibt kein Leben ohne das Leben in Person. Durch Jesus schenkt Gott dir sein Leben. Durch dein Leben, durch das, was du erlebst, sollst du echt leben lernen. Dafür ist es da. Deshalb vertraue Gott in jeder Lage. Amen.